Hallo und herzlich willkommen zu den Erste Wohnmesse Talks. Heute spreche ich mit dem Börner unter den Immobilienmaklern. Thilo, hallo, herzlich willkommen. Stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
Ja, also der Name Magister Thilo Börner. Ich bin Immobilienmakler in Wien, bin seit 1999 selbstständig, spezialisiert auf Wohnimmobilien im Großraum Wien und dort nur im Kauf und Verkauf. Also wir machen keinerlei Miete.
Also du bist auf Wohnimmobilien in Wien und Umgebung spezialisiert, im Kaufbereich, bist da auch sehr erfolgreich. Also dein Unternehmen gilt ja als ein sehr erfolgreiches Maklerunternehmen in der Immobilienbranche. Und du bist auch ausgezeichnet worden als Top-Immobilienexperte vom Kurier.
Richtig, ja. Zum vierten Mal. Also das haben wenige bis jetzt geschafft. Jetzt müssen wir schauen, ob nächstes Jahr, also heute, dieses Jahr 2026 ist nochmal gelingt.
Okay, also du bist viermal hintereinander ausgezeichnet worden, quasi zum Top-Immobilienexperte. Was ist denn da dein Geheimnis? Also warum bist du erfolgreicher als viele andere?
Also ich glaube, der große Unterschied heute zu früher ist, dass die Persönlichkeit immer mehr in den Vordergrund kommt. Also gerade je mehr alles automatisiert wird, desto mehr mögen die Leute den persönlichen Kontakt. Und dann ist halt natürlich diese Kombination zwischen sehr viel Erfahrung und Ausbildung auf der einen Seite, weil ich mache es eben seit 1999, und eben VWL BWL und Just studiert, also ein breites Grundwissen und das in Kombination mit immer möglichst technologisch am neuesten Stand. Nicht so, wie wir eben auf der Wohnmesse die erste oder das erste Maklerbüro waren, die einen Roboter mit eingesetzt haben.
Also quasi immer ein bisschen Vorreiter, gut ausgebildet, gut weitergebildet quasi und immer fachlich top, aber auch modern dabei und trotzdem persönlich sozusagen. Ja. Jetzt bist du schon seit über 25 Jahren am Markt eigentlich. Ja. Was motiviert dich denn heute noch immer aufs Neue? Oder was motiviert dich?
Na, es ist täglich was Neues. Und es ist einfach das Strahlen der Leute, wenn die dann sagen, und Herr Börner, verkaufen Sie es bitte keinem anderen mehr. Das ist unser Haus und das wollen wir unbedingt haben. Oder auch gerade jetzt dieses und das letzte Jahr war es extrem. Ich mag natürlich immer, wenn ich Häuser jungfräulich zum Verkaufen kriege, weil dann kann ich das wesentlich besser machen. Aber gerade dieses und letztes Jahr habe ich verstärkt, also sicher 40% der Objekte von Kunden gekriegt, die das schon über einen anderen Makler probiert haben und ein Jahr lang das beworben haben und keinen Erfolg gehabt haben. Und dann kommt es über uns und dann, ja, jetzt kommen ja ständig Leute zur Besichtigung. Sag ich, ja klar. Und dann haben wir das meistens nach 2-3 Monaten verkauft und die sagen, ja, wie kann das sein, dass das jetzt so schnell ging und vorher ist es gar nicht passiert, nicht? Mhm. Und das macht halt nach wie vor Spaß und es geht ja nicht nur um die Häuser, es geht ja um die Menschen, nicht der eine, der das Geld braucht oder halt mit dem Haus nichts mehr anzufangen weiß, weil sein Lebensstil sich geändert hat und der andere, der halt dringend sowas sucht und das ist halt die Kunst, immer das richtige Haus oder die richtige Wohnung mit den richtigen Menschen zusammenzubringen. Und das ist spannend. Nicht wie andere machen halt Puzzle und ich bringe halt Menschen zusammen mit Häusern.
Also du puzzelst quasi mit Immobilien und Menschen.
Ja.
Sag mal, was war denn eigentlich so, hast du da so eine Immobilie, weil du gerade sagst, so Häuser oder Wohnungen, hast du eine Immobilie aus den letzten Jahren, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil du gedacht hast, wow, wahnsinnig cool oder wahnsinnig spannend.
Also ich habe momentan, da war ich auch heute, das ist sozusagen das Einfachste am nächsten am Gedächtnis, im Weinviertel oben, wo 1904 im Stil von so einem Schloss, also auch mit Türmchen, ein Haus errichtet wurde. Es sind zwar nur so 160 Quadratmeter Wohnnutzfläche, aber eben Nutzfläche insgesamt 320, also schon so leicht schlossartig und dann halt noch 1200 Quadratmeter Grund. Und klar, muss man auch was renovieren, aber allein die Vorstellung, was man draus machen kann und jetzt auch die Leute zu sehen, die dazu passen und für mich auch das Spannende, wer wird's denn dann zum Schluss? Also das macht schon Spaß.
Also quasi dieses Zusammenspiel, dann wirklich zu sehen, was kann draus werden oder quasi der Traum, was kann draus werden und dann wirklich zu sehen, wenn du dann so ein Pärchen oder eine Familie oder so einzieht. Ja. Das finde ich ja immer sehr spannend. Gibt es da was, oder hast du schon so ein geschultes Auge, dass du siehst, weiß ich nicht, zum Beispiel diese Immobilie passt für dieses Pärchen? Das weißt du schon bei der ersten Besichtigung oder so.
Ja, also das ist, ich sage immer, das gehört zu einem guten Verkäufer dazu, dass er weiß, was zu wem passt. Und meistens ist es so, dass ich schon im Grunde, wenn ich hingehe und das aufnehme und das besichtige, dass ich schon von der Zielgruppe her relativ genau weiß, wo es hingehört und dementsprechend ja auch das Inserat gestalten kann. Und es kann aber auch mal sein, dass wir ein Inserat einfach doppelt schalten, weil ich sage, einmal könnte es auf die Zielgruppe passen und einmal könnte es auf die Zielgruppe passen.
Also quasi du machst dann auch, du bereitest dann auch die Immobilien so auf,
ja,
dass sie dann auf die richtige Zielgruppe,
ja,
passen. Vielleicht bist du auch deswegen so ein guter Immobilienmakler, weil du einfach dir auch Gedanken darüber machst, warum, ja, das so ist. Ja,
ja, und was wichtig ist, auch Entschuldigung, wenn ich, ja, unterbreche, was wichtig ist, ist auch, dass die Leute vorher schon sehen, bevor sie überhaupt zur Besichtigung kommen, wie das Objekt ausschaut. Also wir machen jedes Objekt nicht nur Fotos, wir machen zu jedem Objekt ein Video, das dann eben auf TikTok, Facebook, LinkedIn und so weiter kommt und auch dann noch ein 360-Grad-Rundgang. Und speziell durch den 360-Grad-Rundgang wissen die Leute im Grunde vorher schon, was sie erwartet. Natürlich ist eine Besichtigung vor Ort nicht zu ersetzen, aber mich hat das amüsiert, weil ich ein Objekt einmal so 3,5 Monate hatte und das war eben noch bewohnt und die Familie hatte das Kinderzimmer umgestellt und die Kunden kamen und sagten alle, ja, aber das Bett stand doch da. Und da habe ich gemerkt, wie genau sich die vorher schon vorbereiten und das genau mehrfach angeschaut haben und schon eigentlich ganz genau wissen, wo was wie ist, bevor sie überhaupt kommen. Und das hat dann den Riesenvorteil, dass die wir durchschleusen, weil wir wollen ja nicht Massenbesichtigungen haben, sondern wir wollen ja, dass genau die kommen, für die das passt. Und das kriegen wir halt recht gut hin. Wobei eben auch wichtig ist, dass der Kunde vertrauen kann. Also wenn in einem Zimmer zum Beispiel Schimmel ist, dann braucht der Kunde nicht selber drauf kommen, sondern das sage ich ihm schon sofort.
Ja.
Nicht? Und das ist halt das Wichtige, dass man einfach ehrlich zu allen ist, weil es macht ja keinen Sinn, irgendwen zu belügen, weil dumm sind die Leute ja auch nicht, sie kommen eh drauf.
Ja. Das heißt, du zeigst den Menschen oder gibst den Menschen auch schon im Vorfeld ganz viel Informationen,
ja,
mit. Ist das sowas wie... Ist das auch so ein Thema, das dir persönlich besonders wichtig ist beim Thema Immobilien? Oder gibt es da so Schwerpunkte?
Ja, ich komme halt, ja, aus der Versicherungswirtschaft ursprünglich raus und dort ursprünglich aus der Schadensabteilung. Und da habe ich es immer gehasst, wenn Kunden in Schadensfällen nicht wussten, was ihnen zusteht oder nicht, sondern mit so Erwartungshaltung war so, das wird alles gezahlt und ich ihnen dann sozusagen erst die Bedingungen beibringen musste. Und das habe ich mit rübergenommen in die Immobilienwirtschaft, bis hin, dass auch noch die meisten Kunden von mir so einen Aktenordner kriegen, wo sie alles reinlegen können, weil ich das auch aus der Versicherungswirtschaft noch gewohnt bin und sage, es ist wichtig, eben seine Unterlagen zusammen zu haben und dann eben später auch diesen Stromvertrag und all dieses einfach in einen Ordner zu tun. Der braucht ja nicht perfekt geordnet sein, aber nur, dass man, wenn man mal was braucht, dass man es zur Hand hat.
Also die Leute kriegen dann, wenn sie bei dir zum Beispiel oder mit dir ein Haus kaufen, dann kriegen sie richtig so einen Ordner in die Hand und da steht dann, der ist dann quasi so mit Trennblättern geordnet und da steht dann wirklich drin, ich weiß nicht, Versicherung, Heizung, sonst.
Also die Trennblätter haben wir nicht mehr, aber sonst haben sie den Ordner, ja.
Cool, also das heißt, du bereitest die Menschen auch schon ein bisschen nach dem Kauf vor.
Ja.
Das heißt, geht mir nicht, heißt, dann geht es ja nicht nur um den Verkauf, sondern auch wirklich darum, dass die die Nachversorgung auch.
Ja. Okay. Ja. Und es ist auch nicht zu unterschätzen, weil für viele Immobilienmakler ist das so Hit and Run.
Ja.
Und ich habe viele Kunden, die ich über 15, 20 Jahre jetzt schon betreue. Und dann kommt vielleicht jetzt nicht der selber immer, aber es kommt der Onkel oder die Tante oder ich werde sozusagen immer auch in der Verwandtschaft und Bekanntschaft weitergereicht. Und es gibt auch, also ich habe eine Familie, die sind wie eine umgekehrte Pyramide.
Ja.
Also sozusagen beide sind die Letzten in ihrer Verwandtschaft und die erben mal ein Zinshaus, mal eine kleine Wohnung, mal das. Und deren Ziel ist, unter 10 Objekten zu bleiben. Und immer wenn sie die überschreiten, kriege ich wieder was. Und somit verkaufen wir fleißig.
Okay, also das heißt, du nimmst dann quasi die nicht nur Leute oder Familien für ein Objekt quasi in deinen Kundenkreis auf, sondern für möglichst langfristige,
ja,
Beziehungen oder möglichst,
ja,
langfristig. Okay. Ist das so, ist das bei euch auch ein bisschen Motto dahinter? Ihr habt ja dieses,
ja,
Motto Service mit Herz und Verstand.
Ja.
Also das gehört dann auch alles dazu. Ist da auch auf anderen Arten oder Weisen deine Arbeitsweise anders als bei Mitbewerbern?
Naja, es fängt ja schon beim Namen an, nicht? Also so, wie große Familien eben ihren Hausanwalt haben, ist ja auch der Name Börner, ihr Hausmakler, auch darauf angespielt, nicht? Also dass wir sozusagen alles, was so Immobilien ringsherum ist, für die Leute eben Ratschläge geben. Wobei es auch Kurioses gab, eine Familie, wo halt beide nicht Akademiker sind, haben mich verzweifelt angerufen und gesagt, unser Sohn ist in der 8. Klasse, der will mit der Schule aufhören, wir können ihn nicht überzeugen, Herr Börner, reden Sie mit ihm, nicht? Und den habe ich halt dann mich mit dem hingesetzt, habe gesagt, so, und was ist denn sein Berufswunsch? Und er sagt, naja, er möchte halt entweder bei der Gemeinde St. Pölten arbeiten oder beim Land. Dann habe ich gedacht, warte, habe mir schnell aus dem Internet rausgeholt die Gehaltslisten und habe ihm gesagt, schau, wenn du D- oder C-Beamter bist oder wenn du B-Beamter wirst, das ist der Unterschied im Gehalt, weißt jetzt, warum du die Matura machst. Ne? Der Sausgänger hat die Matura gemacht und die Eltern waren dankbar.
Also quasi nicht nur für die Immobilie zuständig, sondern auch dann für teilweise für die Familienunterstützung.
Ja. Oder, ja. Nicht, also soll jetzt nicht das sein, alle ihre Kinder mir schicken, aber bei Stammkunden machen wir auch sowas mit.
Ja. Okay, sehr schön. Was sagst du den neuen Kunden, worauf sie beim Immobilienkauf achten sollen? Gerade wenn da jemand zum Beispiel seine erste Immobilie kaufen möchte, worauf sollen die Leute achten?
Also ich glaube nach wie vor dran, dass der Bauch 1000-mal mehr weiß als der Kopf. Also wenn die Leute reinkommen und sich wohlfühlen und einfach das Gefühl haben, ja, das ist es jetzt, dann ist es auch zu 99% das Richtige. Und alles andere klären wir ja vorher schon ab. Wir sagen eben, was der Energieausweis ist. Wir sagen, was die Betriebskosten sind. Wir klären ab, dass das Ding lastenfrei übergeben wird. Also all diese Sachen, wo man sozusagen aufpassen muss, nicht? Wir ziehen einen Grundbuchsauszug, damit irgendwelche Superedifikate oder Belastungen oder sowas klar erkenntlich sind. Also der Kunde kriegt ja teilweise über dieses Just-Immo von uns automatisch mit zugespielt, auch den Wohnungseigentumsvertrag, das Nutzwertgutachten, also teilweise Dokumente, wo er noch nicht einmal weiß. Also teilweise sagen wir dem Verkäufer, wir brauchen das. Sagt er, das habe ich damals aber nicht gekriegt, als ich es gekauft habe. Nicht? Und wir holen es dann halt von der Hausverwaltung oder aus dem Grundbuch oder sowas raus.
Jetzt hast du gerade was gesagt, super Edifikat. Das hat mich auf eine Frage gebracht, die ich mir immer stelle.
Ja.
Wenn ich jetzt in einer Immobilie kaufe, gibt es irgendwelche rechtlichen Fallstricke, die klassisch sind oder über die ich stolpern könnte? Zum Beispiel, du hast vorhin auch gesagt, Belastungen oder dass das lastenfrei ist. Was sind denn also die klassischen Fallstricke?
Also da gibt es unendlich viele. Also das, was am häufigsten vorkommt, ist, dass das, was da steht, nicht dem entspricht, was baugenehmigt ist. Und das zum Beispiel probieren wir für die Kunden auch damit zu umgehen, weil wir mit diesem 360-Grad-Rundgang automatisch auch nochmal das Haus oder die Wohnung digital vermessen, sodass wir jedem Käufer einerseits die wirklichen Bauunterlagen liefern können und andererseits ihm auch liefern, wie der jetzige Ist-Zustand ist. Und somit kann er automatisch vergleichen, okay, das ist ident, na dann ist es eh super. Oder er kann eben sagen, das weicht ab, ich gehe dieses Risiko ein oder eben nicht, nicht. Und das ist eben das Wichtige, dass er alle Informationen hat und dann entscheiden kann, ob er will. Und sonst das Größte an Risiko ist aus meiner Sicht, wenn man eine, aber das ist leider auch überhaupt nicht verhinderbar, wenn man eine Wohnung in einem Haus kauft, wo das Dachgeschoss noch nicht ausgebaut ist und dann kommt jemand und kauft das Dachgeschoss, baut das Dachgeschoss auf, womöglich so mit 80% Kredit, baut dann komplett falsch, also was weiß ich, um 1,5 Meter zu hoch oder sonstiges, die Behörde kommt drauf und sagt, so, das wird jetzt rückgebaut, dann ist meistens derjenige, der das ausgebaut hat, in Konkurs, die Baufirmen womöglich nicht mehr da und dann sitzt die Hausgemeinschaft vor einem Schaden von 500.000 bis 2 Millionen und sagt, das teilen wir jetzt nach Quadratmeter auf alle anderen und das Schlimme ist, rechtlich hätten sie es vorher überhaupt nicht verhindern können und kommen dann in die Folgewirkung, nicht? Und das ist ja, einfach ein Restrisiko, wo ich manchmal den Leuten sage, und ihr habt den Vorteil, das Dachgeschoss ist schon ausgebaut. Und so, ja, mei, der Baulärm, das wäre ja nicht so schlimm. Und ich denke,
das ist das geringste Thema.
Ja, das geringste Thema, nicht? Also, aber man, wie gesagt, man kann die Kunden nicht vor allem schützen, aber man kann sie halt vor vielen schützen. Also ich sage immer, wir bereiten alles möglichst so auf, dass wir das Risiko verringern. Das ist auch der Vorteil, dass ich just studiert habe, dass ich das eine oder andere weiß. Aber andererseits sage ich auch ganz ehrlich, zu 100%ig können wir nicht alles verhindern.
Ja gut, eine 100%ige Sicherheit, das ist ja quasi nicht möglich. Du sagst, du schaust ja auch immer, oder du versuchst auch in diesen Hinblicken oder in diesem Gesichtspunkt immer auf die Zukunft ein bisschen zu schauen. Ja. Schauen wir doch mal in die Zukunft. Wie schaut es denn beim Thema Markttrends aus? Ihr veröffentlicht doch so einen Preisspiegel. Ja. Wie heißt der genau?
Also der Wiener Immobilienpreisspiegel anhand der U-Bahn-Stationen. Mhm. Also das ist der Unterschied. Alles, was sonst am Markt erhältlich ist, geht nur auf die Bezirksebene. Und wir gehen auf die derzeit noch 106 U-Bahn-Stationen, beziehungsweise wir eben hausintern schon auch die neuen U-Bahn-Linien. Also wir sind jetzt schon bei knapp 120 oder sowas U-Bahn-Stationen und kommen damit noch weiter ins Detail runter. Und wir haben seit 2007 durchgehende also Datenbasis. Also wir glauben, dass wir in Wien doch zu den wenigen Maklern gehören, die erstens eine eigene Datenbasis haben und zweitens auch halt schon über sehr lange. Und gerade eben dieses 2007 bis 2010 ist hochinteressant, weil das war ja schon mal eine Krise. Mhm. Nicht? Und ja. Das ist halt immer gut, wenn man sozusagen jede Marktphase schon mal miterlebt hat, weil man dann die Kunden halt umso leichter durch die nächsten Marktphasen durchmanövrieren kann.
Ja, du hast jetzt natürlich auch den Vorteil, du hast die letzte Immobilienkrise ja hautnah miterlebt, ja. Natürlich. Und in jeder Krise gibt es ja Gewinner und Verlierer.
Ja.
Was würdest du sagen, wer ist denn in dieser Krise eher Gewinner, wer ist Verlierer?
Jetzt bei den Maklern oder bei den Kunden?
Sowohl als auch, würde ich
sagen. Also bei den Maklern haben wir nach der Krise 2008 das sehr genau untersucht und haben festgestellt, also nicht nur für Österreich, sondern auch mit Kollegen aus Deutschland gemeinsam und aus Italien und Spanien, dass die Ein-Mann-Büros am härtesten betroffen waren, gemeinsam lustigerweise mit den Großen, also mit dem Strukturvertrieben und also so 40, 50 Leute. Warum? Bei den Ein-Mann-Personen, die haben halt wenig Spielraum, nicht, zum Sparen. Und die Leute, wo mehr als 20 Leute sind, hat man ganz klar gemerkt, dass diese Zwischenebene an Managern verhindert, dass der Chef rechtzeitig mitkriegt, mhm. weil die richtige Konsequenz wäre, den einzusparen. Und der logischerweise zögert das hinaus. Und damit ist aber nachher dann das Einsparungsnotwendigkeitspotenzial um das höher. Und das kann manchmal auch die Firma nicht überleben. Also das heißt, am sichersten sind so diese 3, 4 bis 8, 9, also wo sozusagen noch keine Zwischenebenen eingezogen werden, bei den Maklern, die am stärksten sind. Was diesmal bei der Krise halt, also wer am meisten betroffen waren, waren die Bauträger, also alle, die jetzt Neubauten gemacht haben, nicht? Weil das sind ja im Grunde wahre Helden, die haben diese ganze Corona-Hysterie der Regierung mit Zusperren und Arbeitern nach Polen zurückschicken und sonstiges überlebt, haben diese hohen Baukosten überlebt, haben die Häuser trotzdem fertig gekriegt und als sie fertig waren, haben die Banken Innendruck gemacht und außerdem keinen mehr den Kredit gegeben, damit sie die teuren Objekte kaufen konnten.
Also jetzt ist quasi das Zinsproblem danach gekommen.
Ja.
Und auf der Käuferseite, wer kann jetzt gewinnen?
Also wer auf jeden Fall gewinnt momentan, sind Leute, die Handwerker sind, mhm. Die eben Objekte kaufen, die einen gewissen Renovierungsbedarf haben und sich das selber machen können. Also die sind sicher die großen Gewinner, weil wir jetzt auch noch, das trifft uns momentan, merken es die Leute noch nicht, aber jetzt kommt ja dieses ESG wird immer schlagender. Mhm. Die Banken müssen ja schon bei der, also auch sogar schon bei der Kreditvergabe ist ja nicht nur mehr die Bonität entscheidend, sondern auch dieser Energiestatus des Objektes. Mhm. Also da kommt einiges auf uns zu, das wird noch schlimmer. Und dann schwebt ja noch eben die EU immer mit ihren, wir regeln alles, nicht nur die Gurkenkrümmung, sondern bis in alle Lebensbereiche hinein. Und das wird sicher schwierig, für insbesondere für Objekte mit schlechtem Energiestatus.
Würdest du also sagen, dieses Fix-and-Flip-Konzept, das kann wieder zurückkommen oder eher Leute, die das für sich selbst renovieren oder sanieren können?
Also ich glaube eher Leute, die das für sich selbst sanieren, sind mhm. sicher jetzt die Starken. Die anderen, das Fix und Flip ist immer halt die Frage, wie kompetent der jeweilige ist. Mhm. Nicht? Also wenn der jetzt zum Beispiel eine gute Partie hat, die renoviert, also wenn das ein eingespieltes Team ist, nicht, also ich kenne eine Baufirma, die halt mit also ausländischen Arbeitern arbeitet, die alle miteinander verwandt sind offiziell und sich nachbarschaftlich helfen und die alles mit Marmorböden machen, mit Stuck unter der Decke und immer nach demselben Prinzip und das sehr kostengünstig machen können, ja, die profitieren natürlich ungemein davon.
Okay, also quasi entweder hat man so ein eingespieltes Team, ja, dass sich das wirklich, dass man das professionell durchziehen kann, ja, oder man ist eher Eigennutzer oder Eigennutzerin und, ja, macht das dann quasi für sich selbst. Das heißt, ja, der, wir sagen jetzt mal vorsichtig, der Hobby-Fix and Flipper, der das machen würde, den würden wir das aktuell eher weniger raten, oder?
Naja, er hat momentan eben nicht nur das Risiko im Einkauf, ja, sondern er hat auch das Risiko im Verkauf.
Okay. Weil natürlich
der Markt, weil er, ja, nicht, weil wenn er sich jetzt um 5% ausborgt, mhm, und nicht innerhalb dann von einem Jahr oder zwei wieder weiterdrehen kann, sondern hat das halt 3 Jahre, dann muss er, mhm, schon mal um 15% günstiger eingekauft haben, damit er, ja, wieder Richtung Null kommt, weil er hat ja auch 10% Kaufkosten, also oder Kaufnebenkosten. Ja. Das muss er erst einmal hinkriegen, aber, und das ist auch das Umgekehrte davon, momentan ist der Markt ja sehr, sehr breit in seiner Preisfindung. Ja. Nicht? Es gibt ja sehr viele, die verkaufen müssen. Es gibt viele, die einfach aus irgendeinem Grund das loswerden wollen. Und da ist momentan halt schon viel Potenzial, weil wir haben teilweise Zinshäuser, die unter 1.900 Euro auf dem Quadratmeter derzeit verkauft werden.
Das ist günstig.
Ja. Und damit, wenn man bedenkt, dass wir vor, also 2022 Mitte noch teilweise Objekte verkauft haben um 4,5. Also da sieht man schon, dass dort eben, also wirklich, und das ist jetzt nicht nur Wunschvorstellung, sondern das sind real abgeschlossene Geschäfte, 50% Preisunterschied da ist. Und dann natürlich noch bei der Million, also bei der Dimension, wo es eben statt 3 Millionen plötzlich nur noch 1,5 sind, ne?
Jetzt hast du was angesprochen, und zwar statt, dass sich die Preise so stark verändert haben in den letzten 2 Jahren. Was glaubst du denn, wie es in den nächsten Jahren weitergeht? Bleiben die Preise jetzt auf diesem Niveau, wo sie sind, oder etwas unter den Höchstwerten? Bleibt das gleich? Steigt das wieder? Fällt das vielleicht noch ein bisschen? Sollte ich jetzt noch eher warten?
Da ist der Markt eben auch sehr stark separiert. Da können wir auch zurückgreifen wieder aus diese 2008 folgende, wo eben, wenn man jetzt nimmt, und es gibt sozusagen immer Analogien, wenn man jetzt nimmt die spanischen Objekte und sagt direkt am Meer und also diese Toplagen, wo ich eben auch am Parkplatz am eigenen Grundstück hatte und also wo einfach alles gespaßt hat, die sind kurzfristig um 10-20% runtergegangen und sind jetzt schon wieder da. Und die, die auf diesen künstlich, also so um einen Golfplatz herum gebauten Häuser, wo dann der Golfplatz halber, ja, eingegangen ist und die Geschäfte nicht mehr da sind, weil die Leute nur 6 Wochen im Jahr überhaupt dort sind und damit kann ich keinen Spar- oder Lebensmittelhandel dort erhalten, die sind abgestürzt, teilweise 70-80%. Nicht, jetzt haben wir halt kein mehr, aber wenn ich jetzt nehme, eben so Toplagen bei uns, Haus in einem guten Zustand, Sache in einer guten Lage, schöne hohe Räume, gutes Design, gute Raumaufteilung, die werden die Preise halten und die werden auch immer wieder Käufer finden. Und alles, was halt in Gegenden ist, die schlechter sind oder die eben energietechnisch schlecht sind oder wo zwar die Wohnung wunderschön ist, aber das gesamte Haushalt in einem desolaten Zustand ist, die tun sich schwerer mit dem Verkaufen.
Also dann so vielleicht als vorsichtige Prognose, wenn das Gesamtpaket passt grundsätzlich, also Lage nicht schlecht oder passend und die Bausubstanz bzw. die Immobilie nicht so schlecht ist, dann fühlen wir uns eher, ich sage jetzt mal, zuversichtlich, dass der Wert gleich bleiben wird oder die nächsten Jahre vielleicht sogar steigen, ja, könnte.
Das, wobei nicht nur nicht schlecht, sondern es muss schon wirklich gut sein. Mhm. Also da ist schon noch ein Unterschied. Also die wirklich Guten halten den Wert, mhm, und die nur nicht so schlechten, da ist es schon spannend. Also da sind wir schon im spannenden Bereich, weil wir müssen auch bedenken, wie sich die Wirtschaftslage und die Steuersituation verhält. Weil es ist ja für die Leute nicht lustig, nicht? Weil es einerseits den Eigentümern wird das Risiko aufgebürdet, wenn die Inflation höher als 3% ist, dass er das schlucken muss, obwohl er überhaupt nichts dafür kann, weil das hat ja die Regierung verursacht, den Blödsinn, nicht? Weil ich habe gerüchteweise gehört, dass die Energieversorger ja doch auch etwas staatsnah sind, nicht? Also die EVN ist nicht gänzlich privatisiert, Verbund ist nicht gänzlich privatisiert und auf der anderen Seite hat man die nicht in den Griff gehalten seitens der Regierung, die Preise runterzuhalten. Also das war ja der Ausgangspunkt der ganzen Inflation. Und das müssen jetzt schlucken die Eigentümer. Das ist halt für Vermieter nicht unbedingt das Schönste. Und wenn man dann halt Babler und Co. hört und sagt, und das noch und das noch und das noch oder jetzt noch die Grundsteuer und Ähnliches, das ist nicht unbedingt förderlich. Mhm. Aber ja, es gibt ja noch immer Hoffnung. Man braucht ja nur Argentinien anschauen und den Milei, der hat einen Staat, der im Grunde komplett hin war, innerhalb von 4 Jahren schon mal auf wieder einen guten Weg gebracht und jetzt ist er wiedergewählt worden. Also es gibt ja auch positive Beispiele. Ja.
Also jetzt mal, wenn ich jetzt Käufer bin,
ja.
Würdest du Leuten jetzt raten, dass sie aktuell eher noch ein bisschen zuwarten sollten?
Nein, kaufen.
Jetzt kaufen.
Ja. Und also momentan ist es eindeutig so, wir haben ja 2023 sind die Preise nicht so stark gefallen, aber die Zahl der Verkäufe hat sich halbiert. Ja. Und aus der Zeit haben wir noch unheimlich viele Immobilien. Mhm. Also wo ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr schon einige, die halt andere nicht verkauft haben, verkauft habe. Aber da haben wir noch immer ein Potenzial. Also wenn man jetzt auf Willhaben und Co. schaut, das Angebot ist ja momentan noch immer sehr riesig. Und damit müssen die Verkäufer nolens volens das akzeptieren. Und tun sie auch momentan. Andererseits sind die Zinsen momentan schon wieder auf 2,9 oder sowas, je nach Bonität halt, aber irgendwo in der Größenordnung. Das heißt, man kann momentan noch recht gute Fixzins kriegen, der nämlich unter der Inflation liegt. Also das ist ja, immer, das ist ja alles immer relativ, aber da liegt man ja unter der Inflation. Also von dem her ist eigentlich sozusagen, wenn nicht jetzt, wann? Okay. Nicht, weil man sollte ja nicht kaufen, wenn es am höchsten ist, sondern man sollte ja dann kaufen, wenn es am niedrigsten ist. Nur dann ist es halt immer, dass die Leute sich nicht so trauen. Nicht, also ich habe, was war das, 2010, 2011 habe ich den Leuten gesagt, kauft's in Ungarn, weil die sind von den Immobilienpreisen in guten Lagen auf 1.000 Euro runtergegangen, weil sie eben hart getroffen wurden von der Krise 2008. Aber kaum einer hat sich getraut in Ungarn, so nach dem Motto, ich kenne die Sprache nicht und der böse Orban und ich fürchte mich doch so sehr dafür. Na, die hätten ihr Geld verdreifachen können.
Okay, das heißt quasi jetzt...
Jetzt ist es sicher in Wien ein guter Zeitpunkt, gerade also für Eigennutzer, ist, weil die wollen ja meistens nicht nach 3-4 Jahren wieder ausziehen, sondern die haben ja einen Horizont auf 10-20 Jahre. Und ja, also da super. Weil sie kaufen jetzt zu Preisen von 2018, 2019.
Und dann in 10-20 Jahren, wenn man dann vielleicht auszieht, dann hat man vermutlich...
Normalerweise sollte es sich wieder verdoppelt und verdreifacht haben.
Ja. Okay, jetzt noch eine persönliche Frage zum Abschluss und zwar... Wo siehst du denn dein Unternehmen, also Börner, ihr Hausmakler, wo siehst du euch in 5 Jahren? Also hast du dir da noch Ziele gesetzt, die du jetzt unbedingt erreichen möchtest? Oder?
Ja, also wir sind sehr interessiert an allem, was jetzt diese KI, Robotik und Sonstiges betrifft. Und zwar so diese Kombination, im Grunde das Gegenteil zu machen, was die Banken machen. Nicht? Die Banken haben nach außen hin den Kundenkontakt verloren, absichtlich. Also haben die Leute zu irgendwelchen Automaten geschickt und Ähnliches. Und mein Ansatz ist genau umgekehrt. Nach außen hin soll möglichst der persönliche Kontakt da sein. Aber alles, was sozusagen interne Verwaltung ist, was im Hintergrund alles läuft an Daten und sonstigen, da sind wir sehr momentan dabei, das zu automatisieren, Effizienzvorteile zu haben, damit wir mehr Zeit beim Kunden haben und möglichst wenig Zeit im Büro sind. Also das ist halt noch diese klassische, als ich angefangen habe in der Versicherungswirtschaft, hat man gesagt, bei schlechtem Wetter schickt man nicht mal den Hund raus, aber den Verkäufer schon. Nicht? Also so dieser Grundeinsatz, immer wenn ich im Büro bin, ist das verlorene Zeit und wenn ich beim Kunden bin, da gehört man hin.
Okay, das ist quasi in 5 Jahren... trifft man dich und deine Leute quasi nur noch persönlich vor Ort und im Büro ist quasi keiner
mehr. Ja, richtig. Wir haben auch das Büro reduziert, auch jetzt schon.
Okay. Das heißt, ihr seid schon aktiv dabei.
Ja, also wir haben fast, also wir treffen im Grunde keinen mehr im Büro. Mhm. Also wir sind nur draußen beim Kunden, weil es effizienter ist. Nicht? Also ein Immobilienmakler, ich muss mir das Objekt anschauen, damit ich es bewerten kann. Ich muss es herzeigen. Wir sind immer an der Front, ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort quasi. Wenn an der Front treffen wir dich dann hoffentlich...
Aber in der friedlichen Front natürlich, um das jetzt in Zeiten wie diesen klarzustellen, ja.
Also das heißt, da sehen wir dich dann quasi persönlich, hoffentlich auch nächstes Jahr auf der erste Wohnmesse, die wieder im November am Erste Campus stattfindet. Damit sage ich danke dir fürs Dabeisein. Danke euch fürs Zusehen. Im Nachgang seht ihr euch doch gerne auf der Erste Wohnmesse-Webseite oder bei dir auf der Webseite vielleicht spannende Immobilien an. Den Link dazu setzen wir unten in die Beschreibung. Wir freuen uns natürlich, wenn wir euch wiedersehen beim nächsten Talk, beim nächsten Video oder auf der Erste Wohnmesse am 8. November 2026. Und damit danke und tschüss.
Danke.